Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. In der vergangenen Woche, da lieferten sich zwei Landespolitiker in Thüringen ein TV-Duell, das deutschlandweit für große Aufmerksamkeit sorgte. Bei Welt TV traten die beiden Landes- und Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke von der AfD und Mario Vogt von der CDU gegeneinander an. Das mediale Echo darauf, das dauert bis heute an. Über das Duell und die Reaktionen spreche ich jetzt mit dem Medienkritiker Uwe Kammann. Schönen guten Tag.
Hallo, Herr Joppa.
Herr Kammann, ein Fernsehduell zwischen zwei Kandidaten, die beide in der Opposition sind und die sich beide als konservativ bezeichnen würden, das erwartete die Zuschauer am Donnerstagabend. Zunächst einmal, mit welcher Erwartungshaltung waren Sie in das Gespräch gegangen?
Einfach zu hören und zu sehen, wie sich diese Kandidaten schlagen. Sie haben ja in Thüringen bei ihren Parteien jeweils eine Spitzenposition. Höcke bei der AfD mit rund 30%, jedenfalls die Vorhersagen derzeit. Die CDU liegt drunter mit Vogt. Also es ist, finde ich, richtig, denn beide wären, wenn, die Wahlsieger mit den absoluten Zahlen. Und insofern ist doch interessant, was kann man von den beiden erfahren? Wie sind Charakteristika? Wie ist ihre Mimik? Wie ist ihre Körpersprache? Das alles sind ja die Dinge, die man in solchen Fernsehduellen am ehesten sehen kann. Wobei ja interessant ist, da muss ich mal wieder drauf zurückkommen, das war lange Zeit überhaupt umstritten, solche Duelle zu machen. Das erste große Kanzlerkandidat Datenduell gab es ja 2002. Das waren damals Stoiber und Schröder und vorher gab es eine riesige Auseinandersetzung, ob sowas auch richtig sei. Und jetzt muss ich noch mal selbstkritisch sagen, ich habe bei EPD, meinem früheren Publikation, auch mal die Frage gestellt, ob diese Form richtig ist, denn eigentlich wählt man ja in Deutschland Parteien und erst die Parteien wählen dann ja hinterher wieder, wenn ein Kanzler. Also habe ich gesagt, eigentlich widerspricht das der deutschen Wahlordnung, dass man das so zuspitzt auf zwei Personen, denn es ist ja eine ganz andere Konstellation. Also insofern, das hat sich normalisiert. Inzwischen ist das ja völlig normal gewesen. Nochmal die Rückerinnerung, damals 2002. Erst Sat.1 und RTL haben ein Gespräch zwischen Stoiber und Schröder moderiert. Und danach waren es ARD und ZDF mit Christiansen noch und Frau Illner. Also das sind fast Methusalem-Konstellationen.
Lang, lang ist's her. Nun also das TV-Duell auf Welt-TV. Der Sender gehört seit 2013 zum Axel Springer-Konzern, also ein Medienhaus, das nicht unbedingt für seine links-grüne Haltung bekannt ist. Warum hat eigentlich nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk das Interview gemacht? Das wäre doch eigentlich die erste Adresse für so politische Duelle.
Ja, Ihre Frage gibt eigentlich schon die Antwort vor. Natürlich hätte ein solches Duell oder eine solche Konfrontation den Öffentlich-Rechtlichen gut zu Gesicht gestanden. Ich verstehe auch nicht, warum sie davor irgendwelche Angst hatten. Denn es ist ja auch dort viel journalistische Erfahrung versammelt. Man hätte es einbetten können. Also Hut ab vor Welt-TV. Aber auch die haben sich in manchem Jahr, das merkt man an der Begleitung, geziert, hatten schlechtes Gewissen. Die Moderatoren, die sie dann in dieses Duell geschickt haben, mussten auch zeigen, dass sie auf keinen Fall jetzt einen falschen Beifall auslösen wollten. Aber das liegt eben an dieser heiklen Grundsituation, dass es in Deutschland anscheinend ausgesprochen schwierig ist, eine journalistische Haltung zu finden, wie man mit der AfD umgehen soll. Und das ist ja nicht nur eine journalistische Zurückhaltung, das geht ja quer durch alle Gruppierungen, die sich öffentlich äußern können. Aber völlig klar, ARD und ZDF wären die richtigen Plattformen dafür gewesen. Und ich kann nur sagen, diese Feigheit kann ich nicht honorieren.
Nun ist dem TV-Duell ein Twitter-Duell zwischen Herrn Höcke und Herrn Vogt vorausgegangen. Dabei ging es um eine Meinungsverschiedenheit zum Thema EU. Damit begann dann auch das Gespräch am Donnerstag. Konnten hier beide ihre Punkte klarmachen?
Mehr oder weniger. Es war ja nicht in allem so klar umrissen, wie die Positionen aussehen würden. Es ging ja manches hin und her und vieles hat sich ja auch dann in kleineren Wortduellen, die sich verknollt haben, ein bisschen versteckt. Es wurde relativ klar, wofür die beiden stehen, wobei eines immer auch klar ist, sehr differenziert lässt sich in diesen Duellen nie argumentieren. Es geht dann doch eher um den Schlagabtausch und insofern war für mich dann auch nicht so ganz klar, was Höcke mit einer EU-Zukunft verbinden würde und während auf der anderen Seite Vogt dann auch natürlich bei den Standardparolen bleibt. Das hat sich ja durchgezogen. Man bräuchte, um komplexe Fragen wirklich darstellen zu können, sehr viel mehr Zeit. Auch da diese mit überzogener Sendezeit hat dafür gar nicht ausgereicht. Insofern, es ist dann eben doch immer der Schlagabtausch. Aber da muss man eben sehen, auch das, was etwas hölzern aussieht, hat trotzdem auch eine eigene Aussagekraft. Aber interessant ist ja auch in den Reaktionen darauf, dann aus der Politik, aus den Medien, wie unterschiedlich die verschiedenen Positionen und der mögliche Erfolg gewertet wurden. Und das erinnert mich an mein früheres Literaturstudium. Da gab es eine Methode, die heißt die hermeneutische Auslegung. Das heißt, die meisten legen einen Text so aus, wie ihr eigenes Vorverständnis ist. Und das habe ich in den Reaktionen auch gesehen. Wer Höcke von vornherein als den heiligen Götze bei uns sieht, der wird nicht in seiner Meinung sich geändert haben und umgekehrt wäre es auch so. Also es zeigt einfach, die Voreinstellung ist da wesentlich. Diese im Grunde grundnegative Vorstellung, dass mit der AfD überhaupt nicht zu reden ist, hat ja viele der Reaktionen und schon im Vorfeld beeinflusst.
Lassen Sie uns auf die Reaktionen gleich noch schauen. Ein Kernthema im Duell war ja auch die sogenannte Remigration, was auch medial im Vorfeld groß begleitet wurde. Björn Höcke, der hatte von Millionen von Menschen gesprochen, in Tweets und in Interviews zuvor. Nun am Duellabend hat er von Hunderttausenden gesprochen, die Deutschland verlassen müssten. Wie haben denn die Teilnehmer beim Thema Migration für Sie abgeschnitten?
Das ist für mich offen geblieben. Also Höcke hat ja nochmal damit zu Recht, glaube ich, gesagt, man sollte den Begriff Remigration nicht dämonisieren. Er hat auch versucht zu schreiben, für welche Gruppen es gelten sollte. Also es hatte nichts mit dem zu tun, was nach diesem Potsdamer Treffen oft in der Publizistik gesagt wurde, in der Politik, dass es da um eine Vertreibung ging. Das, glaube ich, konnte er an der Stelle klarstellen. Es ist ein Zahlenspiel, auch das finde ich, hat er nicht so ganz falsch gesagt. Und das dann immer mit der Facharbeitereinwanderung zu vergleichen, ist auch nicht das Klügste, denn es geht immer drauf, welche Gruppen da sind. Es hat diejenigen, die diesen Begriff Remigration komplett ablehnen, nicht überzeugen können, da bin ich ganz sicher. Aber es konnte auch nicht die Dämonisierung sein, die andere damit verbunden haben. Ich finde, er hat seinen Punkt gemacht, wenn man sich überhaupt auf diese Frage einlässt, welche Menschen sollten, wenn Deutschland verlassen. Und in einer Nachfolgediskussion im Welt-TV hat Frau Laun, eine sehr liberale Journalistin, auch nochmal klar darauf hingewiesen, um welche Gruppen es überhaupt gehen könnte, dass es da natürlich Ausreisepflichtige gibt, ist klar. Es gibt möglicherweise welche mit Doppelpass, die sich etwas zu Schulden kommen lassen. Auch das wurde dann klar. Also sie hat das dann auch sozusagen versucht zurückzunehmen aus dieser scharfen Konfrontation, die eben auch eine Dunkelzone hatte.
Hat das Duell für Sie überhaupt einen klaren Gewinner hervorgebracht? Oder kann man sagen, beide sind Gewinner, weil sie ihre Positionen deutschlandweit im Fernsehen darlegen konnten?
Ein Politikwissenschaftler hat anschließend gesagt, es hat die Demokratie und das Format TV-Duell gewonnen. Die persönlichen Gewinne und Verluste sind immer sehr unterschiedlich, je nach Sichtweise. Ich würde da nicht sagen, dass es einen ausdrücklichen Gewinner gegeben hat. Aber der Gewinner war tatsächlich die journalistische Form, dass man sagt, zur demokratischen Auseinandersetzung gehören eben auch solche Streitgespräche, auch solche mit sehr extremen Positionen, wobei jetzt in diesem Falle die extremen Positionen so extrem gar nicht waren. Es wurde ja manches etwas weichgespült, wahrscheinlich aus welchen strategischen Überlegungen auch immer. Ich würde sagen, das geht nicht um den persönlichen Gewinn, es geht darum, dass man überhaupt sich damit auseinandersetzt, dass man sich einlässt und dass man sagt auch, dass sehr scharfe Kontroversen ihren Platz haben müssen. Denn die gegenteilige Position wäre, die Menschen für unmündig zu erklären und sagen, wir können ihnen nur etwas vorsetzen, von dem wir selber überzeugt sind, dass es in die richtige Richtung geht. Und das wäre genau das Falsche, finde ich. Insofern war ja immer diese Frage, bietet man den Falschen eine Plattform? Nein, sie hatten ja beide die Möglichkeit. Und es wird ja sicherlich darüber hinaus, es wird ja nicht bei diesem einen Gespräch bleiben, das ist ja auch schon angedeutet worden. Und vermutlich, das hoffe ich jedenfalls, fühlen sich andere dann ermutigt, ebenso auf Konfrontation im Sinne der aufklärerischen Zuspitzung zu setzen.
Im Nachgang, da wird das Duell sehr unterschiedlich gewertet. In den großen Medien, da wird Björn Höcke für seine Aussagen praktisch zerrissen. In sozialen Medien überwiegt wiederum das Lob am AfD-Politiker. Sie haben es gerade schon angedeutet, war genau damit so zu rechnen?
Ja, ich glaube ja. Also jedes Lager, wenn man von Lagern sprechen kann, wird sich da bestätigt fühlen und jeder sieht und hört und interpretiert das, was in seinem eigenen Kopf, glaube ich, schon vorgeprägt ist. Ich erinnere mal, wie schief man liegen kann. Der Vorsitzende der Partei der Linken, der Martin Schirdewan, hat darüber geschrieben, eine braun-schwarze Freakshow. Allein aus dieser Wortwahl kann man schon sehen, dass sein Weltbild ein vollkommenes anderes ist und dass er auf dieses Muster festgelegt war. Und dass dann aus solchen Lagern der Vorwurf des Populismus kommt, während hier der Populismus noch sehr viel klarer ist, weil er eben die eigene Gruppe bedienen will, zeigt schon, dass es da gar nicht eine einheitliche Meinung dazu geben kann und dass es völlig klar ist, es ist eine Verlängerung der eigenen Denkweisen, die wahrscheinlich den wesentlichen Hintergrund für die Bewertung geben wird. Aber das ist für mich auch nicht so wesentlich, denn wer als Wähler auch mag, der kann natürlich sich jetzt nochmal neu informieren, der kann einzelnen Argumentationen nachgehen. Das ist ja insofern jetzt erstmal aktenkundig. Es gibt etwas zu dokumentieren. Man kann sich damit auseinandersetzen. Ob das große Wählerbewegungen hervorruft, das glaube ich, wird nicht so sein. Dazu sind eben, wie gesagt, Lager oft zu verfestigt in ihren eigenen Urteilen und Vorurteilen.
Nun ist die Kritik oder das Lob gegenüber Politikern Teil der Meinungsfreiheit in Deutschland. Aber dass Politiker aller Parteien überhaupt erst einmal im Fernsehen reden dürfen, ist ja ebenfalls Teil dieser Meinungsfreiheit. Man kann also sagen, der Donnerstag war eben ein Sieg für die Meinungsvielfalt in Deutschland. Aber Erkammann, ist es nicht bezeichnend, dass wir immer wieder darauf hinweisen, dass das eigentlich Meinungsfreiheit ist? Wie ist denn der Zustand dieser Meinungsfreiheit aktuell in Deutschland?
Also noch kann jeder sagen, schreiben, sich zeigen, wie er will, das ist völlig klar. Aber es gibt einen natürlich öffentlichen Druck, das ist ja das, was häufig jetzt thematisiert wird, dass der Meinungskorridor, der scheinbar akzeptiert wird, enger wird. Der Stern hatte jetzt hierzu geschrieben, wieder eine Grenzverschiebung, als ob man da von vornherein eine Grenze aufstellen könnte. Das ist, finde ich, schon ein großer Irrtum. Und Vorhaben wie die mit einem Demokratieförderungsgesetz sind für mich auch eher ein gefährlicher Versuch, Meinungsfreiheit einzuschränken, in dem Sinne, dass sozusagen eine Mainstream-Mehrheit sagt, das ist noch sagbar, das gehört dazu und alles andere ist auch Sache der Auseinandersetzung. Das ist im Augenblick eine Gefahr, aber das kennt ja jeder inzwischen, der sich mit diesen Themen wie Wokeness, also der angemessenen Achtsamkeit auseinandersetzt oder mit Identitätspolitik. Da versuchen ja verschiedene Gruppen sehr deutlich und auch sehr massiv zu sagen, das darf und kann man sagen und das nicht. Es gibt an Universitäten inzwischen darüber Auseinandersetzungen. Es gibt an Akademien Auseinandersetzungen, wer eingeladen werden darf und wer nicht. Also es gibt leider die Tendenz im Augenblick, bestimmte Gruppierungen innerhalb der politischen Meinungsäußerungen zu bevorzugen oder ausschließen zu wollen. Faktisch gibt es bei uns jetzt keine Zensur und in der Regel geht es ja auch noch, dass jeder zu Wort kommen kann. Aber es gibt, finde ich, schon ein Risiko, dass diese Einschränkung im Sinne des Wohlmeinenden, immer natürlich wohlmeinend gemeint, zunimmt. Und da muss man, glaube ich, sehr aufmerksam sein und aufpassen, dass das nicht zur Grundhaltung wird.
Eine Einschätzung war das von dem Medienkritiker Uwe Kammann. Herr Kammann, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Gerne.